Außer, dass sie schön sind. Naja, dass ich sie schön finde. Ah, da hat jemand auf die Texte geachtet. Es ging alles um Wunder. Von vorne bis hinten. Und da sind wir dann ja auch schon mitten im Thema. Und genau darum geht es eigentlich auch bei dieser Predigtreihe über Gottes Unmöglichkeiten. Also das Un in Klammern. Denn es sind Dinge, die uns eigentlich als Menschen unmöglich sind und auch unmöglich erscheinen und die für Gott trotzdem möglich sind. Anderes Wort dafür ist, Gott tut Wunder. Und heute geht es um Gottes Unmöglichkeit, geheilt ohne Arzt. Wenn wir in Jesu Dienst reingucken und uns durch die Evangelien so durchblättern, dann stellen wir fest, dass es eine fast unendliche Zahl an Gelegenheiten gibt, wo Jesus kranke Menschen gesund macht. Ganz genau beziffern kann man es tatsächlich nicht. Es gibt einzelne Situationen, die die Evangelien herausgreifen, die beschrieben werden, wo Jesus an Einzelpersonen handelt. Und dann kommt man immer mal wieder so an Verse, wo steht, und sie brachten alle ihre Kranken und Gebrechlichen zu ihm und er heilte sie alle. Das sind schon ziemlich viele dann, glaube ich. Teilweise war es so voll, dass man überhaupt nicht mehr bis zu Jesus durchkam. Also da war schon richtig was los und Jesus hat in diesem Bereich zu Lebzeiten schon viel getan. Die Krankheiten und Leiden, die uns beschrieben werden und denen wir begegnen, waren unterschiedlichster Natur. Und wir stellen auch fest, vielleicht nochmal ganz kurz einen Einschub dazwischen, Gott hat nicht erst mit Jesus und im Neuen Testament angefangen, Menschen zu heilen, körperlich zu heilen und gesund zu machen, sondern das ist auch eine Eigenschaft Gottes, die wir auch im Alten Testament schon finden. Nehmen wir zum Beispiel den König Hiskia, der im Sterben lag und Gott darum bittet, ihm noch Gnade zu schenken, damit er noch weiter als König Gottes Volk führen kann. Und er bekommt 15 weitere Jahre geschenkt, wird wiederhergestellt, kann von seinem Krankenbett aufstehen und ist wieder gesund. Ist nur ein Beispiel, das ich so ganz kurz rausgegriffen habe und anschneiden möchte. Ganz besonders oder interessant finde ich immer wieder, wenn ich durch die Evangelien dann insbesondere durchlese, es sind nicht nur unterschiedliche Krankheiten, denen wir begegnen und an denen Jesus eingreift und Menschen gesund macht, sondern es ist auch so gut wie jedes Mal eine andere Art und Weise, in der Jesus das macht. Ein paar Beispiele. Im Matthäus Kapitel 8 lesen wir, dass Jesus durch sein Wort alle Kranken gesund machte. Ich habe das mal betitelt mit Gebet oder Aussprechen von Heilung. Dann, also durch Reden, durch Worte. Dann haben wir manchmal Aktionen oder Handlungen, die Jesus macht. Und auch die sind durchaus sehr unterschiedlich. Mein Lieblingsbeispiel ist, wo er auf den Boden spuckt und mit dem Dreck oder der Erde da einen Brei anrührt und das dem Blinden auf die Augen schmiert. Kann man betrachten, wie man will. Für mich ist es nach wie vor ein Wunder. Keine Ahnung, ob die Erde oder die Spucke besondere Heilungskräfte hatte. Ich glaube weder das eine noch das andere. Sondern es kam einfach aus der Kraft Gottes und der Verbindung zu Gott heraus, in der Jesus stand. Finden wir übrigens in Markus Kapitel 8. Wir hatten gerade Matthäus Kapitel 8, jetzt haben wir Markus Kapitel 8. Also zwei Heilungsgeschichten könnt ihr euch damit in den ersten beiden Evangelien mit einer 8 schon mal merken. Leider habe ich die nächste Geschichte aus dem Kapitel 17 aus dem Lukas-Evangelium, da funktioniert das Ganze dann nicht mehr. Aber bestimmt findet man, da habe ich jetzt gar nicht nachgeschlagen, vielleicht findet man in Lukas 8 ja auch noch eine Heilung, könnt ihr ja mal nachschlagen. Da geht es, wir hatten das Wort Jesu oder das Wort Gottes, was Heilung bringt, oder das, auch das ausgesprochene, aber auch das gelesene Wort. Dann haben wir die Aktion, also die Handlung, die Tätigkeit, die Jesus tut, wenn wir in sein Beispiel hineingucken. Und dann haben wir noch ein weiteres Element, nämlich die Aktion des Geheilten. Auch das kommt vor. Zum Beispiel sagt Jesus dem einen Kranken in Lukas 17, oder mehreren waren das, war eine Gruppe, er sagt, geht und zeigt euch dem Priester. Und dann steht da, und während sie sich auf den Weg machten, wurden sie gesund. Also sie wurden erst gesund, als sie tatsächlich dann Schritte getan haben, in diesem Fall. Oder einem anderen, der eine verkrüppelte Hand hat, sagt er, streck deine Hand aus. Und erst daraufhin wurde er gesund. Also es gibt auch immer mal wieder Dinge zu tun. Übrigens das mit dem Dreck, Spucke, Brei auf den Augen, der hat auch noch einen Auftrag gekriegt. Bevor er nämlich sehen konnte, sollte er losgehen, um sich irgendwo zu waschen in dem Teich Siloa. Der musste sich also auch noch auf den Weg machen. Wir haben also diese verschiedenen Elemente, die irgendwie zusammenkommen, und wie gesagt, jedes Mal ist es irgendwie ein bisschen anders. Es gibt kein 0815-Schema oder Prinzip, das man nehmen oder anwenden könnte und sagen könnte, okay, so funktioniert Wunderheilung. Und da kommen wir auch schon zu einem der ersten wesentlichen Unterschiede zu unserer heutigen Methode der Heilung, nämlich Ärzte und Medizin. Gab es damals ja auch schon. Manches davon wird heute sicherlich irgendwie belächelt aus unserem aktuellen Wissen und wissenschaftlichen Arbeiten und Entdecken. Und wir sagen, okay, ich weiß nicht, Aderlass oder sowas aus dem Mittelalter, das wird heute, glaube ich, kaum noch gemacht. Sicherlich gibt es ja auch andere medizinische Methoden, wo man heute sagt, das ist überholt, das macht man nicht mehr so. Und wenn man heute eine medizinische Methode hat, die man anwendet, dann ist es morgen wahrscheinlich schon wieder anders. Also auch da ist es ein Prozess des Entdeckens und des Entwickelns. Und ich denke, das ist ein Geschenk Gottes, dass er uns das gegeben hat, dass wir bestimmte Dinge auch an Krankheiten entdecken können und Menschen in der Lage sind, Hilfe zu entwickeln. Ich nenne das, mach das mal so ganz pauschal. Und Hilfe geht dabei von einer Gehhilfe, das heißt ja nicht Krücke, Gehhilfe, die uns den Umgang mit der Krankheit erleichtert, bis hin zu Operationen oder Behandlungsmethoden, die die eine oder andere Krankheit oder das eine oder andere Leiden auch komplett aus unserem Leben entfernen können. Manches wird mit Medikamenten behandelt, damit es das Leben erträglich wird oder schmerzfrei oder was auch immer man hat. Auf jeden Fall ganz wichtig, einmal ganz zu Anfang an dieser Stelle nochmal vorweggestellt, wenn wir über Heilung ohne Arzt sprechen, hier habe ich ja als Thema drüber geschrieben, geheilt ohne Arzt, dann ist die Aussage nicht, vergesst Ärzte und Medizin, sondern die Aussage ist, dass Gott über das hinaus tun kann, was Ärzte oder Medizin schaffen. Jesus hat nie irgendjemanden gesagt, geht nicht mehr zum Arzt. Er hat auch nie irgendjemanden vorgeworfen, dass er zum Arzt gegangen ist. Und das sollten wir dann auch nicht tun, sondern tatsächlich auch die Möglichkeiten, die menschlich zur Verfügung stehen und nutzbar sind, auch nutzen und anwenden. Dankbar dafür sein und Nutzen daraus ziehen. Medizin bleibt trotzdem auch eingeschränkt in einem gewissen Maß. Wer von euch hat alles schon mal irgendwelche Medikamente, Tabletten oder sowas genommen? Ja. Habt ihr euch getraut, den Beipackzettel zu lesen? Insbesondere das, wo drüber steht Nebenwirkungen. Danach, wenn man das mitliest, hat man schon fast Angst, diese Dinger zu nehmen. Fast egal, um was für ein Medikament es sich handelt. Es gibt immer irgendwelche möglichen Nebenwirkungen, die aufgelistet werden. Oder so gut wie immer. Da merkt man schon, auch Medizin und Wissenschaft hat gewisse Einschränkungen. Medizin kann auch bis heute nicht alle Krankheiten heilen. Und auch manche Krankheiten nur sehr begrenzt behandeln. Und sind einfach auf dieser menschlichen Ebene Grenzen gesetzt, obwohl, und auch das muss man ja mal sagen, schon vieles, vieles möglich ist. Medizin funktioniert auf folgende Art und Weise. Es gibt eine Diagnose, ein Krankheitsbild wird festgestellt und dann gibt es eine Behandlungsmethode. So und so musst du dann vorgehen. Manchmal gibt es auch zwei oder drei Behandlungsmethoden. Ich weiß nicht, Jan, ist das bei Medizinern auch so? Zwei Mediziner, drei Meinungen? keine Ahnung, kommt wahrscheinlich darauf an, worum es gerade geht. Es gibt wahrscheinlich Krankheiten, bei denen sich auch die Medizin einig ist und sagt, okay, das und das ist dann zu tun. Und andere, wo der eine sagt, ja, lass uns das so machen, der andere sagt, nee, lieber so. Aber es wird irgendwie, werden die Methoden, die zur Verfügung stehen, irgendwie angewandt in irgendeiner Form. Wenn wir über das Thema reden, Gott heilt Krankheiten, dann werden wir feststellen, mit Methode funktioniert das nicht. Du kannst nicht hingehen und sagen, okay, alle Rückenleiden werden geheilt dadurch, dass man, das nehme ich als Beispiel, ich nehme nochmal mein Dreckbeispiel, dass man auf den Boden spuckt, Dreck anrührt. Okay, nehmen wir die Augenleiden, wir bleiben ganz biblisch jetzt mal. Alle Augenleiden werden dadurch geheilt, dass man auf den Boden spuckt, Dreck anrührt und das den Leuten auf die Augen schmiert und sagt, geh dich waschen im Teich Siloah, gute Reise. Und andere Leiden, keine Ahnung, ein Rückenleiden, sagt man dann eben, okay, an der Stelle müssen wir Hand auflegen. So, und bei denen mit Kopfschmerzen, was auch immer. Ja, so. Wir sehen schon an den Auszügen von Heilungen, die wir im Neuen Testament haben und an dem Handeln Jesu, dass er nie eine Methode der Heilung gelehrt hat. Ja, wir lesen in den Briefen nachher, dass wir Hände auflegen und mit Öl salben sollen. Selbst an der Stelle wage ich mal zu hinterfragen, ob das als pauschale Methode gedacht ist oder ob da nicht mehr dahinter steckt. Kommen wir gleich nochmal zu. Behalte das mal im Hinterkopf. Was wir feststellen, wenn wir Heilung im Neuen Testament, Heilung durch Tun und Worte Jesu betrachten, ist, dass der Kranke in irgendeiner Form Kontakt aufgenommen hat zu Jesus. Ganz selten mal, dass Jesus auf die Person zugekommen ist. Meistens sind die Kranken auf Jesus zugekommen, zu ihnen hingegangen oder zu ihnen hingebracht worden. Kontakt aufnehmen ist erstmal der zentrale Punkt, wenn wir von Heilung sprechen. Übernatürliche oder Wunderheilung durch das Werk Gottes sprechen, durch das Werk Jesu sprechen. Mal ganz platt formuliert, wenn du krank bist, ist der erste Schritt, den du tun solltest, wenn du überhaupt mit einem Wunder rechnest, also der erste Schritt ist, du darfst mit einem Wunder rechnen. Du darfst damit rechnen, dass wir mit demselben Gott zu tun haben, über den wir in diesem Buch lesen. Er hat sich nicht geändert. Er hat heute nicht weniger Kraft als damals. Er hat auch nicht weniger Liebe für uns als damals. Und nur weil Jesus nicht mehr als Mensch auf der Erde unterwegs ist, heißt das nicht, dass wir keinen Zugang haben. Im Gegenteil, wir lesen ja ganz klar und ganz deutlich, dass der Heilige Geist da ist, um uns mit Gott in Verbindung zu bringen. Also, ja, auf jeden Fall, Gott heilt auch heute noch Menschen, körperlich. Der erste Schritt ist, nimm Kontakt auf. Jesus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Standen da welche am Wegrand und haben so laut geschrien und Jesus so damit genervt und die Jünger haben schon gesagt, macht mal nicht so laut hier. Aber die mussten irgendwie auf sich aufmerksam machen, auf ihr Leiden, damit Jesus sich ihnen zuwendet. Wenn du mit deinem Leiden so glücklich und so zufrieden bist, dass du dich an Jesus nicht wendest, dann wirst du kein Wunder erleben. Ich sage das mal so ganz plakativ und ich meine das auch so. Nur derjenige, der sich auch an Jesus wendet und ihn um Hilfe bittet, kommt überhaupt in Frage für das Wunder. Kontakt aufnehmen, um Hilfe bitten. Und dann stellen wir fest, dass die nächsten Schritte oder der Prozess, der dann entsteht, ist ja meistens ein Gespräch, das Jesus irgendwie anfängt. Manchmal ist das sehr, sehr kurz. Was willst du, dass ich dir tun soll? Dann sagen die Kranken meistens, was sie haben wollen oder für wen sie auch da sind und eintreten. Manchmal sagen sie auch so ein bisschen zögerlich oder fragend, ja, ich würde schon gerne gesund werden, ich bin mir aber nicht sicher, ob du der richtige Ansprechpartner bist, Jesus. wenn du etwas kannst, hat mal jemand Jesus adressiert. Wenn du etwas kannst, dann tu doch. Das ist schon ganz schön mutig, oder? Also auf der einen Seite hinzugehen und zu sagen, okay, ich weiß, ich brauche Hilfe, ich bin mir aber nicht sicher, ob du der Richtige bist, Gott. Wenn du etwas kannst, dann greif jetzt mal bitte ein. Wir haben auch jemanden, der sagt, wenn du willst, kannst du mich gesund machen. Auch ein durchaus interessanter Aspekt, einfach mal zu sagen, okay, ich weiß nicht genau, was du vorhast mit meinem Leben und warum ich in der Situation bin, in der ich bin, auch was meine Gesundheit betrifft derzeit. Und einfach mal zu sagen, okay Gott, wenn du das willst, dann kannst du mich gesund machen. Dieses Vertrauen habe ich. Und in diese Beziehung, in dieses Gespräch trete ich auch ein, auch ein Stück rauszufinden, was ist der Plan und Wille Gottes mit meiner Lebenssituation. Grundsätzlich gehen wir davon aus, Gott liebt uns und will uns Gutes tun. Trotzdem gibt es Situationen in unserem Lebensalltag, die dafür da sind, dass wir für bestimmte Dinge geschult werden, trainiert werden, lernen auszuhalten und trotzdem zu vertrauen. Das sind ganz unterschiedliche Elemente, die da zusammenkommen, bevor tatsächlich Segen stattfindet oder Segen fließt oder Segen auch eine ganz andere Form als die erhoffte oder erwartete annimmt. Jemand, der nie krank war, wird zum Beispiel wenig Barmherzigkeit mit jemandem haben, der krank ist, um mal ein so ein Beispiel rauszugreifen. Wenn du immer erlebst, dass Gott sofort eingreift und sofort handelt und du begegnest Menschen, bei denen etwas nicht sofort passiert, und auch die kommen in der Bibel übrigens vor, auch im Bereich Krankenheilung haben wir tatsächlich ein Exemplar, einen Menschen, wo Jesus ihm die Hände auflegt und für ihn betet, und der kann hinterher nicht ganz klar sehen. Er kann etwas sehen, mehr als vorher. Die Beschreibung ist, ich sehe Menschen wie Bäume umhergehen. Wenn ich meine Brille abnehme, dann geht mir das so ähnlich. Der konnte vorher gar nichts sehen, es ist also schon besser geworden. Und es ist ein Prozess, es braucht einen zweiten Schritt, nochmal zu sagen, okay, das kann auch noch besser, Jesus, ich bleib da dran. Ging in diesem Zusammenhang trotzdem auch schnell. Jesus ist ja damals als Einzelperson unterwegs gewesen und weitergezogen. Vielleicht liegt es daran, dass er dann gleich noch eine zweite Etappe hinten dran gehängt hat und nicht nochmal gesagt hat, okay, ich komme in 3 Monaten nochmal vorbei, aber vielleicht auch nicht. Das wäre natürlich ungünstig. Wie gesagt, Jesus war nur als Einzelperson unterwegs und konnte auch nur Einzelpersonen begegnen. Heute ist ja das so, dass wir alle und unmittelbar durch Gottes Geist unmittelbar mit Gott in Verbindung stehen und deshalb auch jederzeit Zugang haben auf der einen Seite, Gott dadurch seine Pläne aber auch über andere Zeiträume anwenden kann, sage ich jetzt mal ganz simpel. Die Bitte darum, dass Gott eingreift, ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist tatsächlich auch zu sagen, okay, ich tue dann auch das, was du mir sagst. Das ist das, wo ich die Beispiele rausgezogen habe, dass Menschen von Jesus aufgefordert wurden, bestimmte Schritte zu unternehmen, damit ihnen überhaupt Heilung geschieht. Es wäre ja interessant, die Geschichten haben wir nicht, ich weiß auch nicht, ob es die gegeben hat, ob die vorgekommen sind. Was wäre gewesen mit dem Kranken, wenn er gesagt hätte, ich zeig mich dem Priester nicht, ich mache mich nicht auf den Weg, um mich zu waschen oder was auch, was soll denn der Quatsch, das ist ja total albern, das mache ich nicht. Meine Vermutung ist, die wären immer noch krank. Ja, wie gesagt, solche Beispiele sind in der Form nicht aufgelistet, deshalb ist das natürlich ein bisschen spekulativ. Auf der anderen Seite ist es doch tatsächlich immer mal wieder so, dass wir Dinge auf eine bestimmte Art und Weise haben wollen. Und wenn Gott sagt, das mache ich jetzt aber anders oder auf eine andere Art und Weise, nö, das will ich jetzt aber nicht. Also natürlich will ich trotzdem gesund werden, aber das will ich nicht machen. Und deshalb, es geht dabei auch an dieser Stelle, nochmal um das ganz, ganz deutlich zu sagen, es geht auch an dieser Stelle nicht um eine Methode. Ja, also angenommen, Gott sagt dir, geh raus vor die Tür und hüpf 10-mal auf der Stelle, dann musst du das tun. Ja? Wenn du das nicht tust und sagst, nee, das ist mir jetzt aber zu albern, da mache ich mir ja zum Affen, dann könnte es sein, dass das der Haken ist, warum du nicht deine Heilung nicht bekommst. Auf der anderen Seite gehst du vielleicht raus, hüpfst da draußen rum und erfährst deine Heilung, kommst wieder rein und sagst den anderen Kranken, Leute, ihr müsst nur da rausgehen, alle da draußen auf der Stelle hüpfen, dann werdet ihr alle gesund. Das funktioniert nicht, weil es nicht darum geht, eine Methode zu entwickeln oder zu entdecken, sondern es geht immer darum, bin ich mit meinem Gott in Kontakt? Vertraue ich ihm? Ist meine Beziehung nah genug und intensiv genug, die Dinge auch zu tun, die er mir sagt? Und ist meine Liebe stark genug, dass sie sich in Gehorsam zeigt? Kontakt aufnehmen, ihn um Heilung bitten, mutig sein, sich auf Gottes Wege, seine Art und Weise und auch seinen Willen, wie und wann willst du das tun, willst du es tun und wie und wann, sich einzulassen und dann tatsächlich auch, wenn Gott sagt, okay, ich erwarte von dir, dass du das und das tust, sich auch auf den Weg zu machen damit. Und das sind alles Elemente von Beziehung. Ja? Es funktioniert nicht mit einem 0815 drei Schritte, um gesund zu werden System. Das gibt es in Gottes Reich nicht. Jetzt komme ich nochmal auf Hände auflegen und mit Ölsalben zurück an der Stelle. Steht gar nicht in meinem Skript drin, aber finde ich an der Stelle nochmal einen interessanten Aspekt. Wenn jemand von euch krank ist, schreibt Jakobus, dann soll er zu den Ältesten gehen. Die sollen ihn mit Ölsalben die Hände auflegen und das Gebet des Glaubens wie ein Elia sprechen. Wie funktioniert das oder funktioniert das? Oder was funktioniert da dran? Oder wenn es funktioniert, warum funktioniert es? Hände auflegen ist ein Vermitteln von Autorität. Es ist ein Zeigen von, es ist nicht meine Autorität, sondern ich bin der Vermittler, die Autorität, die von jemandem anders kommt, die gebe ich einfach nur weiter. Und ja, das ist eine gute Symbolik und das kann man auch ganz praktisch machen. Ich will jetzt nicht sagen, hört auf, Hände aufzulegen, wäre ja Quatsch. Ja? Aber zu verstehen, was steckt eigentlich dahinter? Deine Hand wird nicht plötzlich magisch. Oh, jetzt habe ich jetzt, das ist jetzt die göttliche Hand. Tom, 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 überall die Hände, überall, wo meine Hand hinkommt, da passiert jetzt das Wunder. Sondern es ist einfach ein Zeichen von, hey, ich bin das gar nicht. Ja, ich empfange und ich gebe weiter. Ich empfange, ich gebe weiter. Und ich kann auch nur das weitergeben, was ich empfange. Es hängt also auch an der Stelle nicht an meiner Hand, sondern es hängt wiederum an meiner Verbindung und meiner Beziehung zu diesem Gott, mit dem ich, von dem diese Kraft ausgeht. Und das mit Ölsalben ist im Prinzip eine ähnliche Symbolik, die man durchaus natürlich auch praktisch anwenden kann und soll, aber es ist nicht das Öl, das den Kranken gesund macht. Und auch nicht die Frage dessen, gieße ich eine ganze Flasche über den Kopf, wenn wir uns nämlich mit Ölsalben mal richtig beschäftigen, dann müssten wir das eigentlich so tun, denn das war die Form, wie das stattgefunden hat. Da wurde ein Gefäß, eine Flasche, ein Glas oder ein Horn oder sowas genommen und das wurde über den Menschen rübergegossen. Das würden wir uns ja überhaupt gar nicht trauen, da gehen die ganzen Klamotten kaputt. Und auch nicht die Frage dessen, ob ich damit ein Kreuz auf die Stirn mache oder einen Punkt auf die Stirn oder nur einen Strich oder ob ich das, wo ich das überhaupt hinmache an dem Körper oder auf das Körperteil, das vielleicht leidet oder so. Darum geht es überhaupt nicht offensichtlich. Denn wenn das so wäre, dann hast du viel zu viele Möglichkeiten, es falsch zu machen. Mal ganz im Ernst. Ja? Dann kann man schon fast gar nicht mehr richtig machen dann. Sondern es geht darum, es ist durch die Kraft Gottes, durch seinen Heiligen Geist, dass er Heilung in uns bewirkt. Und Öl ist eine Symbolik für Heiligen Geist und deshalb können wir das auch so anwenden. Wir sollten aber nicht vergessen, auch mal darüber nachzudenken oder zu erwähnen, was wir da machen und warum wir das machen. Nämlich, dass wir erwarten, dass Gottes Kraft durch seinen Heiligen Geist an dem Kranken wirkt. Ja? Okay. Ich habe mich auch schon mal, kann man an der Stelle auch noch mal fragen, da habe ich keine endgültige Antwort drauf, warum eigentlich ausgerechnet die Ältesten der Gemeinde? Den Auftrag für Kranke zu beten und Kranke gesund zu machen, hat jeder Jünger Jesu, nicht nur irgendwelche Ältesten. Vielleicht war die Erwartung, dass die Beziehung der Ältesten zu Gott am stabilsten ist. Sollte ja eigentlich auch so sein, sonst sollten sie in diesem Amt eigentlich nicht sein. Auf der anderen Seite, nicht jeder, der eine stabile Beziehung zu Jesus hat, wird automatisch auch gleich Ältester. Okay, sei es drum, vielleicht ist es auch eine Frage von Verfügbarkeit damals gewesen. Schwer zu sagen, also da bin ich noch nicht am Ende von Weisheit angekommen, glaube ich. Könnt ihr gerne nochmal mitdenken, wenn ihr da gute Ideen und Gedanken zu habt. Teilt die gerne miteinander und auch mit mir, dann kann ich meine Predigt damit nächstes Mal ergänzen. Okay, also, Heilung, die Gott schenkt und geben will, hat damit zu tun, wollen wir sie? Trauen wir Gott das zu? Machen wir uns auf den Weg zu ihm hin? Sind wir bereit, seine Wege und seinen Willen darin zu akzeptieren, auch das zu tun, was er von uns erwartet? Im Umgang mit Krankheit sollten wir beides tun. Wir sollten sowohl die natürlichen Ressourcen ausschöpfen, Medizin und Ärzte, als auch die geistlichen Ressourcen ausschöpfen, nämlich aus dieser Beziehung und der Verheißung Gottes heraus auch mit Krankheit umzugehen und Heilung zu erbitten und auch zu erhoffen, ein Stück auch zu erwarten. An der Stelle möchte ich auch eine weitere Sache anhängen, nämlich die Frage des Glaubens. Hier habe ich jetzt das Wort habe ich noch gar nicht in den Mund genommen an der Stelle, vorsichtshalber. Das kriegt jetzt nämlich einen extra Unterpunkt. Ich weiß nicht, wer von euch mit welchen Sätzen oder welcher Richtung da schon in Kontakt gekommen ist oder gewesen ist. Ich habe beides schon erlebt, dass einer der Aspekte von Krankenheilung und Glaube in christlichen Kreisen ist, dass es immer mal wieder Gruppierungen oder Menschen gibt, die sagen, naja, es ist ganz einfach mit der Krankenheilung, du brauchst nur zu glauben. So. Ganz ehrlich, das ist überhaupt nicht einfach, wenn dir das jemand sagt. Das beinhalten nämlich gleich, und manchmal wird das außerdem noch geäußert, wenn du noch nicht gesund bist, dann glaubst du noch zu wenig. So, jetzt bin ich krank, jetzt bin ich auch noch ein schlechter Christ, ich glaube nämlich zu wenig und es ist eigentlich ganz einfach, selbst das kriege ich nicht hin, du brauchst doch nur Glauben. So, was macht das mit mir? Ich bin jetzt der arme Sünder, der irgendwo da am Boden lang kriecht und denkt, was bin ich denn für ein schlechter Mensch und für mich funktioniert das irgendwie alles nicht. Müsste alles ganz einfach sein, kriege ich aber nicht hin, also bin ich sowieso schon mal ganz schlecht und eigentlich könnte ich am besten, Herr, hol mich nach Hause. So. Oder? Also das ist der Effekt, der daraus entsteht. Darum, was bedeutet das mit dem Glauben? Denn Glaube hat durchaus ja etwas mit Krankenheilung zu tun. Was bedeutet Glaube im Zusammenhang mit Heilung? Glaube ist ein anderes Wort für Vertrauen. Vertrauen in Gott und in seine Möglichkeiten. Wie entsteht Vertrauen? Oder wie viel Vertrauen hast du an welcher Stelle? Vertrauen ist ja nichts, was irgendwie plötzlich poff macht und da ist. Sondern Vertrauen ist etwas, was über Zeit und Erlebnisse und Miteinander entsteht. Angie hat vorhin erzählt, wir machen hier gerade den Ehekurs mit. Und eins von den Dingen, die Vertrauen braucht, ist andauernd Beziehung und Kommunikation. Ein Austausch darüber, wie ich denke, ein Zuhören, wie der andere denkt, ein Austausch darüber, wie ich fühle, ein Hinhören und eine Sensibilität dafür, wie der andere das Gegenüber empfindet und fühlt. Und auch das ist zwischen Mensch und Gott nicht anders. Vertrauen wächst Stück für Stück. In den meisten Fällen beginnt es entweder mit einer Erfahrung, einem Leben, einem Handeln Gottes an mir selbst oder einem Verständnis, das mehr von der Kopfseite her kommt, ein Begreifen dessen, was Gott für mich getan hat. Hoffentlich dann auch in der Konsequenz oder in der Folge mit einem Empfinden, das dazu gehört, von Befreiung und von Freude und Liebe. Und von da aus, das ist ja so eine Startpackung, ein Starter-Set Vertrauen, mit dem ich losgehe. Von da aus kann ich Vertrauen bauen, indem ich mit Gott immer wieder unterwegs bin und mit ihm ehrlich bin, versuche ihn immer besser kennenzulernen, durch Gebet, durch sein Wort, dadurch, dass ich mich darum bemühe, das umzusetzen in meinem Leben, was er mir vorlegt und was er mir gibt. Und auch immer wieder in dem Prozess zu entdecken, wenn was nicht funktioniert, wo stehe ich, warum ist das so? Und immer wieder in Kontakt und ins Gespräch kommen, durchaus mit anderen Glaubensgeschwistern, aber auch und unbedingt auch mit Gott selbst. Ich muss wenn ich meine Ehe gut bauen will, muss ich mit meinem Ehepartner reden, vorrangig, und nicht mit einem Eheberater. Also ein Eheberater ist auch nicht schlecht. Ja, sind so die anderen Christen, das sind die Berater. Aber ich muss auch mit Gott direkt in Kontakt sein, damit sich Vertrauen baut. Und das ist etwas, das sich nicht so einfach mal eben an- oder ausschalten lässt, sondern das ist das, was sich über Prozess und über Lebenszeit einfach auch dann Stück für Stück baut und wo man aktiv dran sein muss. Das passiert nicht von alleine. Du brauchst nur Glauben. Und ich formuliere das an der Stelle einfach mal als Frage. Ist nicht der Schritt mit meiner Krankheit oder mit meinem Leiden und der Bitte um Heilung auf Gott zuzugehen ein Ausdruck meines Glaubens? Wie viel mehr Glauben kann es geben als das? Und Glaube entsteht nicht dadurch, dass ich mich zu Hause hinsetze und einfach sage, ich halte daran jetzt fest, ich bin jetzt geheilt. Und gleichzeitig sind die Schmerzen noch da und das Ganze drumherum. Ich halte daran fest, Gott ist gut. Ich halte daran fest, Gott ist treu. Ich halte daran fest, Gott hat die Kraft, krank gesund zu machen. Ich halte daran fest, Gott liebt mich und hat gute Gedanken und Pläne für mich und wird die zu seiner Zeit und seiner Art und Weise auch mit mir umsetzen, wenn ich treu bin und ihm zuhöre und ihm folge. Daran halte ich fest. Aber einfach daran festzuhalten, ich glaube und deshalb bin ich jetzt gesund, ist, glaube ich, missverstandener Glaube. Du brauchst nur glauben, damit du geheilt wirst. Wir halten fest an der Person Gottes und an seinem Charakter und an seinen Verheißungen. Und das ist das, was Glaube dann an der Stelle einfach ausmacht und Vertrauen zu Gott ausmacht. Und was uns dann kurz- oder langfristig auch zu dem Ziel führt, mit ihm vertrauensvoll und friedvoll unterwegs zu sein, unabhängig davon, ob meine Krankheit jetzt schon von Gott genommen wurde oder noch nicht. Das bleibt am Ende der Kern. Es geht mehr um die Beziehung zu Gott, als darum, von irgendwelche Antworten oder Lösungen für irgendwelche Lebenssituationen und Umstände zu bekommen. Nicht alles passiert sofort. Es geht um Beziehung mit Gott und die baut sich über Zeit, wenn wir aktiv da dran sind. Gott kann und will heilen, wenn du noch mit einer Krankheit unterwegs bist. Mach dich zu ihm auf den Weg. Geh die Schritte und die Wege, die er dir sagt und die er dir vorliegt. Such dir auch ruhig einen Berater, aber such dir nicht nur einen Berater. Das heißt, auch wenn jemand anders für dich betet, hör nicht auf, selber auch den Kontakt zu Gott zu suchen und zu pflegen. Der Beter ist nur der Berater, ein Vermittler. Es ersetzt niemals auch die eigene Beziehung, das eigene Suchen von Gottes Gegenwart. Möchte ich euch Mut zumachen, bleibt selber auch da dran. Amen. Ich danke dir dafür, Herr, dass du Kraft hast, Krankheiten wegzunehmen, uns gesund zu machen, unseren Körper zu erneuern, Schadhaftes rauszunehmen. Bete darum, dass du uns mutig machst, dich da auch beim Wort zu nehmen, an dir festzuhalten, dich zu suchen, mit dir im Kontakt, im Gespräch dazu zu sein, zu sagen, Herr, warum, wo stehe ich? Nimm mir bitte meine Schmerzen, meine Leiden, meine Krankheit. Und dann aber auch hinzuhören, mutig zu sein, zu sagen, okay, Herr, habe ich irgendwas zu tun? Habe ich was auf den Weg zu bringen? Sind da Schritte, die du von mir erwartest? Wie hast du das vor? Wann ist dein Zeitpunkt? Und das auch einfach zuzulassen. Und darin auch, darum bitte ich dich, darin auch Frieden zu finden. Frieden zu finden, weil wir dir nahe kommen. Frieden zu finden, weil wir Vertrauen haben und erleben und entdecken, du bist an unserer und auf unserer Seite. egal wie das Ergebnis in Bezug auf unsere Krankheit aussieht. Dafür danke ich dir, denn deine Liebe ist echt und du bist treu und du stehst und bleibst an unserer Seite. Amen.